Hey, herzlich willkommen zu
Gastro Survival Passionistas.
Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food-Passionista überhaupt, der Grundversorger der gehobenen Gastronomie, mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens. Und meine Person, Buddy Zipper, gern und Vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute. Hallo und danke, dass du uns wieder ein wenig Zeit opferst und uns zuhörst bei den Gastro Survival Passionistas. Wir haben tolles Feedback bekommen auf die erste Folge. Das ist jetzt hier die zweite Folge und zwar zusammen mit Sebastian Lege, dem Besseresser aus dem ZDF, den Lebensmittelexperten Nummer 1 in Deutschland. Und ihr kennt ihn alle aus dem Fernsehen und er ist derjenige, der uns erklärt, was ist denn drin in unseren Lebensmitteln. Aber er ist auch gleichzeitig Berater, Produktentwickler, gelernter Koch und hat viel zu erzählen und hat viele Eindrücke aus seinem Netzwerk mitzubringen. Insbesondere, was passiert denn da in dieser Krise? Und ich glaube, er hat auch den einen oder anderen Appell am Start, aber hört selber, das wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch und es lohnt sich dran zu bleiben. Danke. Ich freue mich unglaublich, auch wenn die Krise uns nicht Anlass zur Freude gibt, gerade, dass wir wieder hier beim Ralf Boos in der Versuchsküche sind, in der Entwicklungsküche und wir haben uns hier ein Eckchen zurückgezogen, um Teil 2 von unserem Podcast zu machen. Ralf, hallihallo.
Hi, ich freue mich auch, dass heute 3 Helden hier sind, also super Gäste heute mit dir zusammen, lieber Buddy.
Ein bisschen, weil er ist zwar gelernter Koch, zwar muss ich sagen, war auch richtig schon hochdekorierter Sternekoch, doch, wenn man im 5-Sterne Hotel Küchendirektor ist, dann ist man dekoriert, finde ich. Und vor allen Dingen in diesem Hotel, Motel Nico in Düsseldorf war das. Aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich als den Produkt- und Lebensmittelspezialisten, wenn man hier in Deutschland über Lebensmittel redet und was denn drin ist. Sebastian Lege ist da.
Sebastian, hey Sebastian.
Hi, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Oh, unbedingt.
Ja, jeder googelt sich ja mal selber, ne? Und wenn man Food-Experte bei Google eingibt, lande ich wirklich auf Platz 1. Also hätte ich nicht gedacht, aber es stimmt wirklich.
Das ist nicht schmeichelhaft, wenn ich sage, hätte ich auch nicht gedacht.
Nein, über, auch nicht. Aber das ist eine Titulierung, die, also jeder macht ja mal sowas und dann habe ich gesehen, Wahnsinn, für was man alles doch gesucht wird im Netz.
Und es ist all about Branding und Sebastian Lege ist ein Brand, also insofern ist das für Google durchaus relevant.
Ja, kann sein. Ja, ich mache das gerne. Ich sag mal, Infotainment heißt ja der Schlüssel. Ich erkläre gerne die Leute, was sie für ganz billig für die kleine Münze im Supermarkt kaufen und was da so drin steckt. Warum der Schokopudding mit Sahne nur 19 Cent kostet oder auch andere kleine Tricksereien der Lebensmittelindustrie, die unser Alltag bestimmen und warum es immer noch Dosenravioli im Regal gibt.
Das musst du uns auch nachher nochmal erklären. Jetzt nochmal ganz kurz, warum sind wir hier?
Also erstmal natürlich herzlichen Dank, dass du trotzdem privat bei mir einkaufst. Also großes Chapeau. Also
ich weiß ja, was überall wo drin steckt und ich kaufe natürlich bei dir gerne ein. Weil ich weiß, wenn man beim Ralf was kauft, und ich denke mal, wir beide kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen, das ist immer gut ausgesucht. Und es entspricht halt meinem privaten kulinarischen Gusto. Und mit dem Hintergrundwissen bin ich ja zu Hause bei meiner Lebensgefährtin als Food-Nazi, werde ich ja beschimpft, weil ich null verarbeitete Produkte zu Hause selber habe.
Das ist auch eine gute Einleitung zu dieser Sendung. Aber wir sprechen heute auch über ganz andere Sachen. Wir sprechen über so furchtbare Sachen wie die Corona-Krise, über die Situation und wie wir sie heute bewerten können, aber nicht jammern, sondern, wie letztes Mal schon gesagt, Krone gerade schieben und weitermachen. Wir wollen Mut machen. Wir wollen uns austauschen und wir wollen natürlich Ideen sammeln, wie unsere Zielgruppe, unsere Hörerzielgruppe gut über die Zeit kommt. Und unsere Hörerzielgruppe sind natürlich in erster Linie die Gastronomen und in zweiter Linie natürlich die Gäste der Gastronomen, die auch irgendwie über diese Krise kommen müssen.
Das erklärt auch so ein bisschen meine Daseinsberechtigung hier. Ich bin ja der Gerne- und Vielesser, der Hobbykoch hier in der Runde, der euch beide eigentlich nur per Zufall kennt, nämlich über diese Leidenschaft, wie kann man gut essen, wie kann man sich gut darüber informieren, wo kriege ich den guten Stoff her. Ist übrigens kein Werbeblock, sondern ich meine das wirklich ernst. Aber was wichtig ist, Sebastian, wie nimmst du denn jetzt so 10 Tage, nachdem jetzt im Prinzip die Restaurants zu sind, wie nimmst du die Situation wahr?
Naja, ich nehme die Situation auf vielen Ebenen wahr. Also erstmal bin ich ja durch meine Beratungsagentur mit ganz vielen verschiedenen Projekten auch, ich sag mal, Schnittstellen zur Gastronomie tätig, wo gewisse Dinge jetzt erstmal on hold sind. Aber auch das Fernsehen hat seine Produktion erstmal auf Eis gelegt, gerade wo mehrere Menschen zusammenkommen. Das wird natürlich verhindert gerade. Und man kann auch sagen, wir sind ja auch ja, hier nur mit weitem Abstand voneinander entfernt und halten alle Richtlinien ein. Das sollte man, glaube ich, auch mal betonen. Und ja, es ist schon schwierig, was ich natürlich so ein bisschen erschütternd finde, dass da so wenig Kreativität gerade herrscht. Und also ich versuche mich immer so in die Lage der jeden Einzelnen zu versetzen. Klar, die Mitarbeiterverantwortung, das ist eine Riesenbürde, die jeder Unternehmer und Gastronom auf seinen Schultern trägt. Und das ist auch wirklich respektvoll, wenn du dann sagst, weißt du was, ey, was sollen wir jetzt machen? Und wir alle wissen ja auch, was die Gastronomie für ein hartes Brot ist. Das ist, glaube ich, in dieser wirtschaftlichen Welt, wenn man das als Unternehmung sieht, nicht immer das Lukrativeste. Und man muss richtig viel bewegen, damit unten ordentlich was rauskommt. Also ich sag mal so, das ist eine Kuh, die muss man richtig viel füttern, damit wir einen Liter Milch haben. Und dann auf einmal darf die Kuh nicht mehr gefüttert werden. Und es kam schon vorher nicht viel Milch raus. Was machen wir jetzt? Und ich meine, ich als Entwickler bin ja immer wieder derjenige, der sucht nach Lösungen, nach kreativen Ansätzen. Was kann man da machen? So, ich glaube, heutzutage jeder kann für 0 Euro auch Marketing machen über seine sozialen Netzwerke. Kann auch Leute mit mehr Followern regenerieren und sagen, kannst du mich unterstützen? Kannst du für mich eine Art Kommunikation machen?
Lass uns da gleich nochmal näher drauf eingehen, ja, weil das interessiert mich genauso wie das Thema auch Entwicklung und wie kann ich vielleicht auch durch gescheiten Materialeinsatz vielleicht auch mal andere Gerichte machen.
Ja, natürlich.
Also das geht ja auch in diese Richtung. Für mich ist im Moment das Thema, ich spüre Verzweiflung mit den Wirten, mit denen ich zu tun habe. Ich habe ein bisschen telefoniert, auch Feedback jetzt auf unseren ersten Podcast, ein bisschen telefoniert mit Wirten, die ich kenne, die mich auch als guten Gast kennen und glaube ich auch ein paar Tränen in den Augen haben, dass ich gerade nicht da bin. Und da ist die Verzweiflung schon groß. Auch wenn die probieren, Lieferservice oder Ähnliches anzubieten, die Verzweiflung ist groß. Wie ist denn das bei denen, die du so kennst, die aus dem Freeflow bei dir?
Erstmal, natürlich ist es für die Gastronomen gerade eine sehr, sehr, sehr blöde Zeit, weil es ist ja so, dass der Lieferservice, wenn es den wenigstens geben würde, die meisten machen ja keinen Lieferservice, sondern die machen ja einen Abholservice. Und ich glaube, jeder kann irgendwie nachvollziehen, wenn er abends schon auf der Couch sitzt, sich nicht unbedingt aufrappeln will und das Zeug holen will. Da verstehe ich jetzt mal im Augenblick noch nicht so ganz, warum man nicht den Kellner, der ja auch arbeitslos oder auf Kurzarbeit ist, nicht den Firmenlieferwagen fahren lässt und das Zeug ausliefern lässt. Man braucht 50, 60 Touren am Abend und die Kasse wäre voll. Das, wie gesagt, das verstehe ich nicht. Und ich selber, ich habe jetzt natürlich diese glorreiche Situation, dass ich Zugriff auf alle guten Lebensmittel habe, noch gelernter Koch bin nebendran. Ich muss jetzt nicht unbedingt mich von anderen Leuten bekochen lassen und habe diese 10 Tage ohne Termine recht genossen. Also ich war mit meiner Frau relativ alleine zu Hause. Ab und zu ist eins unserer Kinder gekommen, aber prinzipiell waren wir beide abends alleine. Und ich muss sagen, ey, die ist echt nett.
Also seid ihr wieder per Du.
Also wir haben uns in den 10 Tagen wieder so richtig schön aneinander gekuschelt. Wir haben uns Geschichten erzählt und wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht, was vielleicht deswegen für mich so ungewöhnlich ist, weil ich habe eben 50 Flüge im Jahr, 100 Nächte in Hotelbetten, Veranstaltungen abends, Büro morgens und das ohne viel Schlaf und so weiter. Und das ist mein Leben eigentlich. Also ich bin wirklich auf der Überholspur seit 30 Jahren und habe das Gaspedal unter Druck, aber die Bremse noch nicht gefunden. Und mir, wie gesagt, die ersten 10 Tage haben mir gut gefallen, was diese Sache angeht.
Wir haben wieder angefangen, Spieleabende zu machen. Ja,
und
weil meine Familie festgestellt hat, hey, der ist auf einmal da. Ich bin ja ähnlich beruflich unter Stress wie ihr beide. Also ich komme doch fast die Hälfte meines Jahres, bin ich irgendwo im Flieger oder im Hotel.
Ich auch.
Und da ist es wirklich so, dass es auf einmal wieder richtig schön ist, ein UNO-Spiel rauszukramen oder Mau Mau zu spielen.
Herrlich.
Ja, aber um mal die Sache auf den Punkt, wir haben auch jetzt die tolle Situation, dass wir natürlich nicht in einem Restaurant stehen und dass uns das Wasser nicht bis an den Hals steht. Gibt es denn ein paar schöne Beispiele, wo wir sagen würden, hey, da haben welche den Arsch hochgekriegt?
Ja, ich glaube schon. Da haben viele, also ich kenne einen Kumpel von mir, der hat mehrere Burgerläden, der hat wirklich genau das so gemacht, wie du gesagt hast. Produktion in seinen Buden, der hat die Leute mit Mundschutz alle da am Arbeiten, damit auch da wirklich nichts passiert. Es wird alles absolut Safety bei denen gemacht. Spezielle Zwischenreinigungen werden gemacht. Das hat er alles auf Social Media auch dokumentiert, was halt super schlau ist.
Ja.
Und er sagt, Sebastian, bei mir brennt die Hütte. Der hat an dem ersten Tag, wo das losgeht, große Telefone, er sagt, Lieferando, war gerade alles noch schwierig, da sich so implementieren zu lassen, riesen Verwaltungsapparat. Er sagt, Bums, machen wir selber.
Gut.
Der hat sein Marketing aber auch sehr stark über diese Kanäle hochgefahren und auch dadurch eine sehr hohe Frequenz auf sein Läden generiert. Dadurch hat er viele, viele Views, die Leute sehen es, haben es kommentiert und geteilt. Der sagt, das Telefon bimmelt hier 24/7. Er hat mehrere günstige Handys gekauft, ja, da hat mit der gleichen Nummer, das heißt, es ist immer eine erreichbar, die Bestellungen gehen da rein und er sagt, er liefert am Tag ein paar hundert Burger aus.
Und das ist eben das, wo ich auch sage, Burger ist jetzt relativ einfach, weil everybody's da. Zurzeit mögen alle wahnsinnig gerne Burger, aber daran kann man sich ein Beispiel nehmen, sagen, warum soll ich nicht Sachen machen, die alle Leute mögen? Ich koche jetzt in der Krise für die Leute zu Hause Sachen, die alle mögen, nicht wo genau. Ich mich selber verwirkliche und
nein.
Sage, ich noch ein Söschen und noch ein Schäumchen und ein Würfelchen hinterher, das braucht heute kein Mensch.
Aber Jungs, es gibt auch wirklich Wirte, die sind dazu nicht in der Lage, weil die halt sehr eindimensional vielleicht aufgebaut sind, wie sie ihr Geschäft machen, weil sie es immer so gemacht haben, Laden auf, Leute rein, dann wird er verfüttert und dann nachher geht es wieder raus und vielleicht gibt es noch ein Weinchen oben drauf.
Aber ich glaube, jeder hat einen Vakuumierer. Das heißt, man könnte auch Speisen pasteurisiert anbieten. Das heißt, auch noch einfacher für das Handling, dass man den Leuten Wochenpakete macht. Wirklich, ich sag mal, Menschen, die jetzt auch berufstätig sind, die aus dem Gesundheitswesen kommen oder aus anderen, ich sag mal, Institutionen, die uns am Leben erhalten, hier gerade in so einer Krise. Sagen, weißt du was, für gute Konditionen kann man ja heutzutage alles schnell regenerieren. Topf mit Wasser warm machen und die Leute haben schnelles Essen.
Und wir reden ja jetzt hier über eine Krise. Wir reden ja nicht über die Zukunft.
Nein.
Und ich denke auch, unsere Aufgabe in diesem Spiel ist es vielleicht, den Leuten mit der Nase darauf hinzustupsen und sagen, pass auf, warum machst du nicht mit deinem Vakuumierer und deinem Vakuumbeutel mal ein lecker Essen, was man sich wieder regenerieren kann.
Hier ist ja super.
Warum schickst du deinen Kellner in die Freizeit, obwohl du eigentlich einen Fahrer brauchst?
Ja, und sie brauchen keine Warmhaltebox, das könnten sie normal so kühl anliefern. Ne? Ich meine, Kühlakkus, wer keiner hat, ich habe den halben Keller voll, weil ich ja auch stets immer wieder Produktservice.
Meine sind alle rot.
Ja, also ja. Aber ich finde, das sind so Sachen, die lassen sich ja realisieren. Schmorgerichte zum Beispiel. Ne? So, die kann ich alle noch mal kurz auf, wenn ich, ich sag mal, entweder ein Wasserbad, aber jeder hat einen Konvektomaten in der Gastronomie. Ich glaube, es gibt keinen, der keinen hat. Da kann er zumindest auf 90 Grad, dann ist alles pasteurisiert. So, kann ich es ungekühlt lagern. Einmal durch, pasteurisieren, fertig. Ob das Rouladen, Schmorgerichte, alle Sachen, die anfällig sind, lassen sich wunderbar machen. Aber auch solche Sachen wie Salate aus Kohl, die eingesalzen sind. Ja? Kleine gepickelte Sachen kann man wunderbar handeln. Alles Sachen, die auch so ein bisschen vielleicht die Expertise und auch diese kulinarische Sprache des Konzepts widerspiegeln.
Ich sage mal hier zum Beispiel der Ernst Petri, der früher der Küchendirektor hier im Hyatt war,
ja,
der hat eine Schiene aufgelegt, wo er das ganze Zeug in Gläsern gemacht hat. Und jetzt ist der auch noch ein verdammt guter Koch, ne? Da machst du also, weiß ich, irgendwie so ein Gulasch oder so, auf, schützt das auf dein
Machen Teller. Die Metzger doch alle.
Und dann geht dir aber einer huschen, weil der ja auch noch der kennt sich auch noch mit Gewürzen aus, der kennt sich mit Garpunkten aus, ja, und
super.
So weiter. Und dann hast du ein Einmachglas in deinem Kühlschrank stehen, schüttest das über deine, nachdem du es warm gemacht hast, über deine Kartoffeln oder über deine Nudeln und hast ein wirklich geiles Gericht, weil das ein Profi gemacht hat.
Eine gut gemachte Bolognese kannst du, sag ich jetzt wirklich, als Entwickler in noch nicht mal eine Handvoll Supermärkte kaufen, eine richtig gute Ragout di Bologna. Mhm. Also wenn das, also einer, der das richtig macht. Nicht so eine Deutschnummer, sondern mit Pancetta, Sofrito, ohne Wasser, ne? Und dann richtig schön eingekochtes Sugo. Das lässt sich doch wahnsinnig gut handeln.
Lässt sich gut handeln, aber wenn du es richtig machst. Ich kaufe meine Bolognese bei einem Sternekoch in Italien. Der hat ein kleines Restaurant und kocht in der Küche Konserven mit Bolognese von der roten Kuh und von der weißen Kuh
Ja,
und
geil. So.
Aber das Ding kostet hinterher im Kilo 35 Euro. Ne? Da ist natürlich der Otto Normalverbraucher schon völlig überfordert, weil da ja eine zweistellige Nummer steht und dann noch niemals eine, die mit 1
ist. Ich würde sie jetzt lieber selber kochen. Nur ich habe auch dann von dem einen oder anderen gehört, weil ich habe genau das gleiche gesagt, Sebastian, was du gesagt hast. Mensch, ist doch egal, was ihr macht, dann macht ihr halt Rouladen oder ein Schnitzel oder irgendwas. Hauptsache, irgendwie gibt es hier ein bisschen Geschäft. So, und die Antwort war, das kriege ich doch mit meinem Personalstamm und meinem Einkauf gar nicht auf die Reihe. Hä? Ja? Ja, genau.
Ist ja doch viel einfacher.
Ja, eben, aber das war auch meine Antwort. Wohnst du in der Ich-will-nicht-Straße oder was ist da los?
Ja, ja aber...
Das hat mich wirklich ein bisschen verunsichert.
A la carte-Geschäft ist viel stressiger.
Absolut. Und wenn du jetzt mal guckst, die guten Jungs, ne, die machen ja alle zumindest Abholservice. Die haben sich alle hingesetzt und gesagt, weißt du was, ich fotografiere jetzt mit meinem Handy meine Abholservice-Karte und setze die in Facebook oder in Instagram oder irgend sowas.
Also eine Story zu posten dauert eine Minute. Absolut. Und wenn ich eine coole Nummer mache, ne, dann sage ich hier, zack, mein Team, zack, produziert heute das, produziert das. Dann mache ich einen Wochenspeiseplan. Meinetwegen 10 Gerichte.
Mehr brauchst du nicht.
10 Gerichte, ja, für einen Wochenspeiseplan. Den kann man nochmal wieder dynamisch vorstellen. Leute, hört auf zu schreiben, macht alles mit Bild, macht alles mit Aktion. Ja, das wird geguckt. Ja. Wie viele Worte stehen auf der ersten Seite bei Apple? Keins.
Nur Apfel.
So, und das müsst ihr alle mal lernen. Die Leute wollen keinen Text. Macht ein cooles Bild von dem Gericht.
Ich bin ja vollkommen bei euch. Wir haben nur das Problem, wenn wir uns das angucken, ja, es gibt viele junge Wirte, es gibt viele Leute, die da unterwegs sind und die auch neue, frische Ideen haben, aber wir haben 60% der Gastronomie alt eingesessen. Das heißt also Leute, die überhaupt keine Ahnung von Facebook haben, Leute, die überhaupt keine Ahnung von Social Media haben, was sollen die denn machen?
Die sollen ihre Kinder fragen. Ey, ich bin 30 Jahre im Betrieb, ich habe innerhalb von 14 Tagen habe ich mein komplettes Geschäftssystem, was seit 30 Jahren läuft und was 200 Leute ernährt, habe ich einmal auf den Kopf gestellt. Ich habe gesagt, okay, gut, Gastronomen haben zu. Jetzt geht's an die Endverbraucher. Und ich habe das durchgezogen bis zur letzten Instanz.
Und aber jeden tun Tag kommt von machen. Und wie, also ich wollte auf Deutschland sein und sagen, ey, jetzt sehen wir doch mal, was hier. Wir haben unser Gesundheitssystem deckelt erstmal diese ganze Kiste. Die arbeiten alle auf Vollpower. In Spanien sterben die Leute vorm Krankenhaus auf der Straße. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ein sehr, sehr guter Spruch. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war Oli P. Er hat gesagt, ich glaube... nicht Oli P., Olli Schulz. Ich glaube, er hat gesagt...
Ich bin großer Bewunderer von Olli Schulz.
Jeden Tag.
Geiler Typ.
Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag. Nee, Freitag und Sonntag.
Ja.
Früher nur sonntags, jetzt jeden Tag. Ich bin auch ein großer Fan.
Super.
Der hat, glaube ich, gesagt, er möchte im Augenblick in keinem anderen Land lieber wohnen als in Deutschland. Und das hat er nicht so daher gesagt. Da hat er sich schon was bei gedacht.
Genau.
Ne? So,
nein, da können wir auch echt stolz sein. Und wir haben wirklich fette Jahre. Und was mir persönlich so auffällt, ich habe meine Ohren in so viele Bereiche, also von Gastro bis Lebensmitteleinzelhandel bis große Franchise-Ketten und. Also meine Geschäftsfelder sind da grenzenlos. Und ich kriege da aus allen Sachen noch mal viel erzählt. Wir haben eine gesunde Trägheit uns angewöhnt, weil alles wurde ja leichter. Mhm. Ich kann auch mit einem Smartphone kann ich mein ganzes Geschäftsfeld bezwingen. Auf Toilette, am Strand, am Pool. Ich war eben noch mal kurz im Gym, habe eine Runde Workout gemacht. Ach, morgens eine kleine Yogastunde, ein Smoothie hin und her. Ach, arbeiten kann man auch heute flexibel. Die ganzen modernen Firmen arbeiten doch irgendwo von der Baumkrone aus. Ja, aber dadurch ist auch eine gewisse Trägheit gekommen. Morgens aufzustehen, das zu machen. Ich mache zum Beispiel jeden Sonntag, das ist ein Ritual von mir, schreibe ich mir, ich habe so ein kleines Büchlein, jetzt mache ich es auch digital, weil eine Mitarbeiterin von mir gesagt hat, Sebastian, wir digitalisieren jetzt das ganze Büro, auch das wird digitalisiert. Und dann trage ich das mal meine To-Dos für die laufende Woche ein. Da ist aber auch alles da drin. Da ist drin Sachen, die ich zu Hause machen muss. Und da sind Sachen drin, die mit meinem Geschäft zu tun hat. Alle Sachen. Der Hund muss zum Tierarzt, das ist alles drin.
Also dein Tagesplan sozusagen für eine Woche.
Genau, und den mache ich mir fertig.
Wir drei dürfen nicht vergessen, wir sind ja irgendwie auch ein bisschen Checker, sonst würden wir so einen Podcast gar nicht machen. Und es gibt natürlich auch ein paar Gastronomen, muss man wirklich sagen, das sind keine Checker. Die haben den Laden mal vom Vater übernommen oder von der Mutter und die wurschteln sich jetzt da durch. Und wenn ich denen jetzt sage, hör mal zu, mach eine To-Do-Liste, was ich auch machen würde, ich bin ja echt ein Lebenberater. Ja, also ich würde genau das tun. Ich würde über Prozesse reden, ich würde über Wareneinsatz reden und. Und vielen ist das gar nicht so bewusst. Da gibt es Wareneinsatz, der wird so abgepeilt und dann wird gesagt, ja, vielleicht so und dann so. Aber da haben wir wirklich viele, die haben richtig, richtig Not. Und wenn wir denen jetzt mit einer To-Do-Liste kommen, ich glaube, die drehen erstmal am Rad.
Aber vielleicht ist das auch wieder so ein Reinigungsmechanismus, weil wie man sagt ja jetzt gerade, diese Krise, die bereinigt sehr viele Sachen, dass man sagt, also hinterher lässt man sich scheiden oder ist wieder neu verliebt, hinterher hat man Kinder, die einen lieben oder die einen verlassen, hinterher hat man eine Firma, die besser läuft als vorher oder schlechter läuft als vorher. Und deswegen ist vielleicht so eine To-Do-Liste jetzt anzufangen, das Ding, was man in 3 Monaten oder in 3 Jahren sagt, hey, seitdem ich diese To-Do-Liste habe, irgendwie läuft es da geschmeidiger.
Ich hatte ein tolles, ganz tolles Telefonat, bevor ich zu dir gekommen bin. Wir sind ja Nachbarn.
Ja.
Ein Kunde von mir ist ein großer Bäcker mit 45 Filialen. Und da riefen mich die beiden Geschäftsführer heute an und sagen, Sebastian, unsere Cafés sind geschlossen. Machen wir keinen Umsatz. Frühstücke verkaufen wir nicht. Keine Snacks, kein Kaffee. Es tut uns schon ein bisschen weh. Dann kam die große Hamsterkauf-Euphorie, haben uns alles leer gekauft. Dann kam die Ansprache der Bundeskanzlerin, dann wurde alles weniger. Dann kam die zweite Ansprache, es wurde wieder ein bisschen weniger. Aber wir haben genügend Rücklagen gebildet und wir schaffen es durch die Krise. Wir müssen keinen auf Kurzarbeit schicken und wir werden das locker schaffen. Und wir haben uns einen Plan gemacht, wie wir diese Dynamik in dieser Zeit nutzen, um nach der Krise mit neuen Konzepten, mit frischem Wind, wir haben ein neues Konzept zusammen geplant, das heißt neue Freestander haben wir zusammen gemacht, das wird eine Mischung aus Boulangerie und New Yorker Deli, da machen wir jetzt mit neuer Geschäftsausstattung, mit komplett neuen Snacksortiment, neue Frühstücksvarianten, alles in total modern, man darf ja nicht vergessen, die Bäcker haben den höchsten Franchise-Anteil in der Gastronomie.
Also du meinst, so ein Kamps ist ein Franchise-Nehmer,
ja.
Das ist gar nicht der
Herr Kamp. Nein, den gibt es sowieso nicht mehr, der ist bei Nordsee.
Genau, aber
ist bei Barilla. Ja, genau. Und da ist, der Bäcker wurde über Nacht zum Gastronom und wusste nicht mehr, was ihm geschieht. Und jetzt natürlich die Dynamik, die nutzen wir in dieser Zeit, um unsere Konzepte, die wir entwickelt haben, ich habe für die ein neues Snack-Konzept entwickelt, komplett neu, auch für die neuen Freestander und alles ein bisschen modern und so ein bisschen lockerer. Und,
sag mal für die Amateure, was ein Freestander ist.
Das ist so, wie man sich, ein Freestander ist eine McDonald's-Filiale, eine Burger King-Filiale, die frei irgendwo steht, mit Parkplätzen, das ist ein Freestander, ja, ein freistehendes Gebäude einer Restauration. Und genau, und da wäre
Drive-In vielleicht.
Genau. Wir haben auch schon überlegt, ob wir das machen, weil wir auch demnächst, also das sind dann so Delis, sagt man dazu, Restaurants, bis die Sonne untergeht. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Im Winter immer wenig zu tun.
Ja, das stimmt. Aber da werden wir es, siehst du?
Wir halten uns jetzt, versuchen immer uns gegenseitig in die Ellenbogen zu husten, aber wir sind uns noch nicht einig, wem wir gerade in den Ellenbogen husten.
Mein eigener geht nicht, mein Gelenk ist zu kurz.
Aber dieses Konzept hat ja in Bayern schon bei vielen Bäckern auch gefruchtet. Ja? Ja. Also gerade auch, so, ich kenne in Augsburg allein 3 auf einer Straße, die mittlerweile als Drive-In unterwegs sind und auch sehr erfolgreich unterwegs sind und auch neuen Schwung ins Café gekriegt haben dadurch, dass sie eben moderner aufgemacht sind.
Es gibt ja auch Restaurants, ne, die, wo man sagen kann, okay, ne, bei uns brauchen sie kontaktlos, können sie die Sachen dann irgendwie durch eine Schleuse oder sonst irgendetwas. Oder auch viele Hotels sind ja gerade auch nicht gebucht. Und jedes Hotel hat eine Warenannahme, das heißt einen schlauchförmigen Gang. Auch da könnte man ohne Kontamination, könnte man Speisen weiterreichen. durch eine Hygieneschleuse. Das sind wirklich nur zwei Folien. In der Mitte kann man was hinstellen, meinetwegen noch eine Warmhaltebox und das Essen könnte wunderbar rausgehen. Also ich denke mal, Wege und Möglichkeiten gibt es genug. Und auch die Zulieferer, die ganzen großen Zulieferer, auch so einer wie Ralf Boos, hat so viele gute Produkte auch im Sortiment, wo auch, ich sag mal, einer, der nicht ganz so viele Ideen hat, sich aber daraus was zusammenschnüren lassen könnte. Und ich glaube, auch der Ralf ist der Letzte, der die Leute dann nicht mit beratendem Satz und auch mit beratender Schulter beiseite steht.
Möchte ich jeden zu einladen hier, dass ich von mir beraten zu lassen, von meinen Leuten beraten.
Ja, ich sage ja, du hast ein mega Team am Start, ja. Und du hast auch, ich sag mal, die Möglichkeit, Sachen für die schnell nochmal eben mitzuentwickeln und zu sagen, pass mal auf, das können wir für euch bereitstellen, hat Kosten-Nutzen-Faktor.
Und vor allen Dingen, ich habe ja jetzt für die in dieser Krise dieses Frischobst-Sortiment mit aufgenommen, was früher nicht meine Welt war. Und ich habe, dann haben die gesagt, was sollen wir denn für Obst aufnehmen? Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, von frag den Lieferanten, wird der am meisten verkauft. Warum soll ich denn das Marketing machen von einem Profi? Der ist Profi, der weiß, was ich drehe.
Richtig.
Und dann habe ich gesagt, gib mir die 10 Sachen, die sind am meisten verkauft.
Wichtig.
Und darauf aufbauen kann man dann auch eine 11., eine 12. und
ja, ein 13.
Produkt. Und wenn die uns fragen, was soll ich denn kaufen, was soll ich denn machen, was soll ich denn kochen? Gut, ich werd mir wieder selber ins Knie schießen und sagen, koch bürgerlich. Die Leute wollen heute nicht unbedingt zu Hause komplizierte Sachen
essen. Nein, das soll einfach sein. Ich meine, wir haben ja Gott sei Dank auch noch schönes Wetter. Ich war die ganze Zeit im Garten. Und habe so viel Zeugs mir da jetzt angehäuft. Also ich werde bis zur Ende Krise, werde ich genug zu tun haben.
Also Sebastian, du wirst dann Selbstversorger sozusagen.
Ja, hochbeete. Ich pflanze gerade Setzlinge. Ich habe ganz, ganz alte Samen habe ich mir bestellt. Also richtig aus dem Mittelalter. Sind das ganz, ganz alte Gemüsesorten. Und die
funktionieren doch gar nicht mehr nach 500 Jahren.
Aber abseits davon haben wir natürlich auch schon die ersten total Ausfälle, wo es auch eine Menge Arbeitslose gibt. Beispielsweise Maredo ist blank, Vapiano ist blank.
Buddy, den ging es vorher aber auch schon nicht besser.
Ja, aber das war halt das fast zum Überlaufen gebracht hat.
Ja, aber ich sag mal, ich nehme ungerne Marken in den Mund. Aber so, ich sag mal, es gab ja immer so die beiden großen Steak-Giganten in Deutschland: Blockhaus, Maredo. Warum ist der eine erfolgreich und der andere nicht?
Oh, das weiß ich. Die einen sind freundlich.
Ja?
Die einen sind freundlich.
Welche?
Und das sind, ich sag, lass das jetzt mal offen. Ja. Aber ich kriege immer eine Rechnung da, wenn ich mal da bin, weil ich muss ja mal ab und zu remote arbeiten, das heißt irgendwo in der Welt, und dann gehe ich lieber in ein Kettensteakhouse, wenn ich mich nicht auskenne und nur 10 Minuten Zeit habe, weil ich weiß, an dem Stück Fleisch ist nichts falsch verkehrt.
Und genau,
da gibt es ein Stück Brot und Salat, Feierabend.
Aber du,
lieber als McDonald's. Aber bei dem einen ist es so, dass selbst im größten Stress ich immer noch ein freundliches Lächeln kriege und eine Rechnung, wo noch ein Gesicht drauf gemalt ist. Ich weiß, wer hat mich bedient.
Ich weiß jetzt.
Ja. Und du weißt auch, wen ich meine.
Ja.
Und bei dem anderen ist es so, da kann ich froh sein, wenn der Teller sauber ist. Also es ist schon noch ein Unterschied.
Es ist ein Unterschied, aber da sprichst du was ganz, ganz, ganz Wichtiges an. Der eine ist komplett ein Systemer. Der hat ein System. Der hat feste Prozessketten. Er hat eine eigene Produktion. Der hat gelernte Prozesse. Das heißt, es gibt nur diese Autobahn und keinen romantischen Feldweg links und keinen romantischen Feldweg rechts. Da gibt es keinen persönlichen Individualismus in der Küche. Da wird alles nach System gemacht. Und ich glaube, das ist auch immer der Erfolg. Weil er mit der Ware, die er da reintut, genau weiß, was er damit für ein Ziel erreicht. Und es ist nicht immer so schwammig wie bei vielen anderen gastronomischen Betrieben, weil da fehlen oftmals die Prozessstrukturen. Das heißt, auch wenn ein Gericht gemacht wird, wird auch daraufhin nicht so kalkuliert oftmals. Also ich spreche auch mit vielen Leuten, ob das der Garverlust ist, ob das der Gewürzeinsatz ist, ob das wirklich auch die Energiekosten sind, was ein Riesenfaktor ist. Wenn ich jetzt, ich sag mal, ein Stück Fleisch auf der Karte habe, was am Knochen gegart ist, kommt ja meistens noch ein Konvektomaten rein. Jetzt habe ich davon 6-7 Stück verkauft. Jetzt habe ich so einen Konvektomaten, die heutzutage sprechen, fliegen, mir auf dem Handy Bescheid, die können ja alles, ne? Aber wisst ihr eigentlich, wie viel Strom der verballert? Bei 7 Kotteböffs, die der den Abend verballert hat? Und wird das mit aufgeschlagen? Nein. Wird das mit reinkalkuliert? Also ich weiß zu 100%, dass ein Lokal mit 40 Sitzplätzen roundabout über 1.000 Euro Energiekosten im Monat hat.
Weißt du, was ich weiß? Ich habe 2 große Konvektomaten in meiner Produktionsküche.
Ja.
Die haben wir uns kalkulieren lassen und so weiter und so fort. Und dann kam ein intelligenter Küchenbauer und hat gesagt, mach da bloß keine Stromkonvektomaten rein, mach Gaskonvektomaten rein. Sind die? Diese Einsparung an Strom durch das Gas bezahlt den Konvektomaten.
Ja, ne?
Ich habe den Konvektomaten beide umsonst gekriegt, weil ich den statt Strom Gas benutze. Und die
ja, ist so. Ist so.
Habe ich auch gedacht.
Ist ein Riesen, das weiß keiner. Das ist ein Riesenfaktor. Energie ist heute und Energie wird jedes Jahr teurer. Da macht sich aber keiner Gedanken. LED-Umrüstung.
Ja, aber was mir jetzt in den Sinn kommt, ist, wenn ich doch jetzt Gastronom bin, mir steht das Wasser jetzt bis an die Nase und ich weiß nicht mehr, wo links und rechts ist und ich sitze dann da, habe meinetwegen zum Beispiel nur Abendgeschäft und bin eben nicht so pfiffig und kann das mit dem Lieferservice machen, dann kann ich doch die Zeit jetzt eigentlich nutzen, mir genau um solche Prozesse mal Gedanken zu machen.
Richtig, man kann sich erstmal genau Gedanken machen und vielleicht auch mal überlegen. Neue Kartenentwicklung. Kann man sich auch mal hinsetzen mit Top-Beratern, mit denen ich sowieso in geschäftlicher Beziehung stehe. Ob das der Fleischlieferant, der Fischlieferant, der Spezialitätenlieferant wie Ralf ist.
Oder eventuell sogar seine Gäste, die eventuell Profis in anderen Situationen sind.
Genau.
Oh, danke.
Man lebt heute nur vom Netzwerk. Und das ist, glaube ich, das ist mein Appell nach draußen. Verschließt euch nicht gegenüber anderen. Hört aufmerksam zu. Weil es wird immer jemanden geben, der irgendeine Kleinigkeit viel, viel besser kann wie du selbst. Und wenn du das nicht lernst, dir zu nutzen zu machen und immer arrogant darüber stehst, wirst du nie der Gewinner sein. Ich habe immer gelernt, das Wissen auch von vielen anderen, mich dafür zu bedanken, das dem Wert zu schätzen und immer zu sagen, vielen lieben Dank. Das hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Und ich habe auch nie vergessen, wenn mir einer geholfen hat. Das darf man nicht vergessen. Eine Hand wäscht die andere, ist eine alte Tugend, aber die hat schon mir persönlich ganz viel gebracht.
Vor über 20 Jahren, glaube ich, den ersten Vortrag vor dem CIA, also Culinary Institute, gehalten. Und damals ging es darum, wie man Kalkulationen anstellt in der heutigen Zeit und vor allen Dingen, wie man sich als Unternehmer benimmt. Weil die Unternehmer in der Gastronomie sind ja meistens die Küchenchefs, die Spüler und auch der Toilettenreiniger in einer Person. Das heißt also, wenn das Klo verstopft ist, da wird kein Klempner gerufen, sondern da wird erstmal bis zum Ellenbogen rein und geguckt, ob man die Bindebinde nicht selber rauspackeln kann. Und ich habe damals schon gesagt, wenn ich auch als Unternehmer tätig bin und ich habe ja auch nur 8 oder 12 Stunden am Tag Zeit, dann verplemper ich die doch nicht in der Küche oder an der Spülküche oder beim Toilettenreiniger, dann mache ich Marketing. Wenn ich genug Marketing mache, dann brauche ich keinen Self-Service-Klempner, dann kann ich mir einen Installateur rufen, wenn ich genug Marketing mache. Wenn ich zu wenig Marketing mache, wenn ich sage, okay, wird schon irgendwie sich rumsprechen, dann muss ich weiterhin sagen, der Spüler ist krank, muss selber Töpfe spülen und so weiter und so fort. Aber das stiehlt einem wieder die Zeit des Marketings. Und Marketing ist nicht unbedingt jetzt Werbung schalten, sondern Marketing ist auch die Pflege der eigenen Kunden, dass man Karteikarten anlegt, dass man sagt, hey, ich habe eine Aktion oder genau. Ich habe eine Veranstaltung. Oder ich habe einen Außerhausservice jetzt. Darf ich dir was schicken oder möchtest du was bestellen? Ich gebe dir auch einen Code, wo du, weiß ich, 5% Rabatt kriegst oder irgend sowas. Ne? Das ist Marketing. Nicht unbedingt sich bekannt zu machen bei neuen Gästen, weil neue Gäste ist immer schwierig.
Ja, genau. Und ich glaube auch Aktionen zu machen. Ja, und wenn es Kleinigkeitenaktionen sind, ob das irgendwie. Vielleicht so nach dem Motto, wir kommen zu Ihnen nach Hause, machen Home-Cooking-Service. Es gibt so viele kreative Ideen, die rund ums Essen passieren. Ja. Also meine Kreative sind da echt keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, da kann man, ob E-Learning, kann man genauso zu Hause machen. Hey, zeig doch den Leuten, welche tollen Kniffe und Tricks du drauf hast. Ja? Gib doch den Mehrwert mal aus deinem Lokal. Und wenn du einen tollen Weinkeller hast, stell doch mal die Weine vor. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich kenne so viele Leute, die mit so wenig Einsatz so viel erreicht haben.
Und wenn die ganzen erfolgreichen Italiener und Griechen zum Beispiel, die geben, wenn das Essen vorbei ist, einen Uso für meine gute Freunde oder einen Grappa für zum Verdauen und sowas. Ne? Die Hälfte der Leute wollen gar keine Uso, die wollen gar keinen Grappa. Aber die sagen, boah, ey, der ist so nett, ey, der lädt mich hinterher noch ein. Ne? Und was kostet ein Uso im EK? 70 Cent, 30 Cent, 50 Cent, irgend sowas. Ne? Weißt du, das ist das, wo ich sage, da müssten doch die Gastronomen langsam mal lernen. In dem Moment, wo du zum Abschied ein Geschenk gibst, sind die Leute dankbar. Was du eben gesagt hast, die sind dankbar. Genau. Und sagen, ich muss das zurückgeben. Das ist in der Natur des Menschen. Und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie ein deutsches Restaurant gegessen, wo man automatisch zum Abschied so einen kleinen Digestif kriegt.
Nein. Oder
irgend sowas. Manchmal, wenn man einen kennt, also wenn man sagt, ja, ich kenne den Wirt, so, jetzt gibt er noch ein Gläschen Sekt vorweg aus.
Bei mir passiert das öfters so, mal, wenn ich essen gehe. Ja, noch oftmals durch meine Medientätigkeiten werde ich oftmals in Lokalen und das finde ich, manchmal schmeichelt mir das schon. Mhm. Manchmal ist es mir aber auch unangenehm.
Ja, das ist,
weil ich dann sehe,
wenn
dann
du der Einzige bist. Ne? Wenn alle anderen werden scheiße bedient, aber ich werde super bedient.
Schöne, ne? Schöne kleine Anekdote. Ich hatte einen Geschäftstermin und wir haben uns in so einer dieser modernen Frühstückslokale niedergelassen.
In Köln.
Ich sag jetzt nicht wo. Ich wurde auch prompt gleich an der Tür erkannt. Ne? Und die haben... erstmal haben sie uns noch zwei Tische rangeschoben. Ich sag, wofür? Ja, nee, ist egal. Der Laden, die standen welche vor der Tür, die hätten den Tisch haben können. Ja. Und die haben, es war die unangenehmste,
ja,
das war mir wirklich unangenehm, ne? Und die haben vollgepackt und vollgepackt. Und dann sagte mein Geschäftspartner zu mir, das ist ja schön, mit dir essen zu gehen, Sebastian. Ja, aber das fand ich nicht so klar. Ja,
das war vielleicht ein bisschen drüber.
Genau.
Obwohl, ich muss ja sagen, ich liebe diese Frühstückslokale. Ich finde das so geil.
Mein ist gerade mega Trend. Mega Trend.
Geht gerade ab. Mein Lieblingslokal zurzeit serviert bis 22 Uhr abends 5 verschiedene Sorten Egg Benedict.
Oh.
5 verschiedene Sorten.
Und, das ist absolut von mir so ein Ding, ne? Da kann ich mich reinsetzen.
Ich, ne? ich bin ja auch im Egg Benedict Club. Ne? Also,
nein, echt?
Gibt es einen Club? Okay.
Ja,
aber Ralf, im Moment kriegst du da auch kein Frühstück. Also wir haben da auch im Moment ein Thema, da gibt es auch nichts. Und ich weiß nicht, ob da schon Takeaway gibt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Gastronom, der hat es auf jeden Fall, weil der ja klug ist. Ne? Der hat auf jeden Fall Takeaway. Ich würde sagen, der hat auch Zustellservice, ohne dass ich mich jetzt weit aus dem Fenster legen will. Aber wie gesagt, der ist klug. Der ist klug. Oder der macht was anderes, der sagt, okay, wir machen immer von dann bis dann zu. Das ziehen wir jetzt vor, wir machen jetzt zu.
Genau.
Und wenig zu tun ist und machen dafür dann, wenn wir sonst zu haben, auf,
weil genau
wieder viel zu tun ist. Das ist nämlich auch eine, also wenn man 4 Wochen zu hat oder 5 Wochen zu hat, dann ist jetzt
nutze doch die Zeit. Nutze genau die für Konstruktivität, streich deinen Laden.
Das Kuchen ist keine Farbe.
Ich würde sogar noch weitergehen.
Doch, warum merkt
er
auf?
Wir haben das Thema Marketing und das haben wir angesprochen. Und ein großes Argument von vielen ist, dass sie keine Zeit dafür haben. So, dann ist doch jetzt die Zeit, sich mit Facebook, mit Instagram auseinanderzusetzen. Dann ist doch jetzt die Zeit, sich Gedanken zu machen. Es gibt viele, die auch nicht aus unserer Generation kommen. Also ich glaube, wir sind fast gleich alt.
Ich bin 20 Jahre älter als der.
Echt? Ja, das sag ich mal so.
Entschuldigung, wir brechen jetzt ab, ich bin weg.
Ich verspreche euch, ich schneide es raus.
Lass es drin, ich bin wirklich so geschmeichelt.
Also
Sebastian
Lege
ist selber.
Ich formuliere es mal anders. Vom Mindset her sind wir alle drei gleich.
Okay.
Ja, das
ist das nett.
Können wir
das nett. Ja? Das macht mich gerade schon wieder groß.
Ja, definitiv. Nichtsdestotrotz, ich habe doch jetzt die Gelegenheit, mich um solche Themen zu kümmern wie Marketing.
Ja,
und da ist der Pizzazettel, den ich auswerfe, vielleicht jetzt nicht die Waffe der Wahl, sondern ich muss mich darum kümmern, Kundenverhältnisse herzustellen. Das heißt also, ein Kommunikationsverhältnis, das nicht mit dem Uso aufhört, den ich vielleicht umsonst kriege, sondern wo ich immer wieder auch meine Kunden triggern kann. Genauso, wie wir das so über unsere Kanäle ja auch machen.
Aber ganz ehrlich, du bist jetzt so ein bisschen affin zu Druckereien oder so. Ich bin gestern zu Fuß nach Hause gegangen und in jedem Briefkasten war ein DIN-A5-Zettel drin von dem Restaurant hier in der Straße. Restaurant, darf ich sagen, eine Gulasch.
Ja, klar.
Guter Laden, Gulasch.
Kenne ich.
Gutes Bier. Lecker Bier. Der hat in jeden Briefkasten einfach einen Zettel reingeworfen mit der Speisekarte für Abholerei. Ich weiß nicht, ob er zustellt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber da habe ich auch gedacht, ja Mensch, wie soll ich denn auf der Anton-Holz-Straße wissen, was der auf der Dorfstraße auf seiner Karte stehen hat? Ich gehe doch nicht dahin und guck, ne, wenn ich jetzt auch gerade vielleicht nicht so medienaffin bin und sage, mal gucken, ob der auf Facebook seine Karte postet oder auf seiner Homepage. Dann, der ist hingegangen, hat gesagt, hör mal, Kellner, ne, keine Gäste, verteil diese Flyer. Fertig, ne?
Ja.
Und ich sage, wie viele Flyer verteilst du am Tag? Bestimmt 1000, oder?
Klar.
Ne? Locker. Ne?
Aber ich sag mal ganz ehrlich, ne, ein Telefon, ein Auto, eine Styropor-Thermobox, ne, das ist kein Hexenwerk. Nein. Oder?
ja, es gibt auch Wirte, ich will die jetzt nicht verteidigen, nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich bin vollkommen bei euch, aber es gibt auch Wirte, Gastronomen, die sagen, das kann ich nicht, das ist nicht mein Ding, das habe ich nie gemacht, das werde ich nie tun, die sehenden Auges unterging, dem können wir wahrscheinlich nicht helfen.
Genau, den kann man wahrscheinlich nicht
helfen. Den kann man nicht helfen, aber wenn...
denen, die, man, die, die einen Tipp brauchen, die sagen, ah ja, warum schicke ich mein Geld nach Hause, der kann doch, der hat doch Führerschein. Der ist auch meistens nüchtern. Der kann doch mal eben mein Auto fahren.
Klar.
Und das geht sogar in der Sterneküche. Wir haben letzte Woche war Sascha Stemberg hier. Wir haben mit ihm sozusagen diese Podcast-Reihe eröffnet. Und Sascha hat gesagt, ja, wir haben direkt ganz am Anfang eine Takeaway-Liste, auch da, wo die Gäste noch reinkommen durften, erstellt. Die geben wir raus. Die haben richtig zu tun. Er postet sogar auf Facebook, hey, ihr habt uns richtig Feuer gegeben gestern. Der Oberkellner, der sonst wirklich sehr, sehr höflich, dann auch dementsprechend Kredenz. Wir reden vom Sternekoch.
Ja. Yeah.
Wir reden jetzt nicht hier von einem Gasthaus um die Ecke, sondern schon durchaus auch von einem gehobenen, sehr gehobenen Sternekoch-Gasthaus. Ja, also schon eine tolle Sache. Und der hat wirklich... gerade in der Ecke, und er ist auf dem Land, hat er eingeschlagen wie eine Granate. Aber,
guck mal, was ist doch wieder das, was ich immer sage? Der Typ ist so agil. Ne? Der hat so viel zu tun. Der hat so viel Scheiße am Hacken. Und was macht er? Kochen für Helden. Ne? Ja. Also er hat es jetzt nie erfunden, da waren andere drin. Ne? Ja. Aber der sagt, der ist so, der bewegt sich und macht und wühlt und tut. Und jetzt erst noch zusätzlich kochen für Helden, wo wir irgendwie mal hier so ein bisschen für sprechen sollten. Das sollte
ja,
jeder
aber das
machen. Jeder sollte kochen für Helden.
Ja, natürlich. Ne? Ich meine, also, gerade jetzt in der Zeit, ne? Ja. Weil die laufen alle am Limit.
Mag das gerade einer von euch erklären? Willst du es erklären?
Also lieber du.
Ja, dann erkläre ich das. Also super Aktion. Und zwar hat es angefangen in Hamburg, glaube ich. Und es hat angefangen, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Nee, Max Stroh hatte
man. Max Strohe, Berlin. Es hat Max Strohe, Berlin, genau.
Und
ich habe es dann wieder gelesen vom Tim Melzer, dass er auch mitmacht.
Genau.
Und da geht es eben darum, dass man die Küchen nutzt, dass man auch die Köche nutzt.
Robin Peach im Harz macht auch mit.
Da macht eine Menge mit. Also man kann übrigens kochenfuerhelden.de kann man sich das alles angucken. Und das ist total spannend, weil da wird nämlich für die Leute gekocht, die wir jetzt in der Krise brauchen, die auch was zu futtern brauchen und die vielleicht abends im Supermarkt nichts mehr kriegen, weil irgendjemand was gehamstert hat. Nichtsdestotrotz, die kochen dann wirklich für die Sanitäter draußen, für die Feuerwehrleute, für die Polizisten, für die Krankenschwestern, für die, die wirklich an vorderster Front sind, die Supermarktkassiererinnen, die sich da auch wirklich dem einen oder anderen Virus da aussetzen müssen. Und da ist wirklich auch Hilfe gefragt und da haben die angefangen. Und,
ja, und das ist eine Aktion. Für Helden.de. Ja, geht da mal alle rauf und unterstützt das. Da gibt es, glaube ich, auch eine Crowdfunding.
Ja, das ist das Wichtigste, weil die können das ja auch nicht für Luft und Liebe machen. Aber da ist genau die gleiche Idee. Egal ob Sternekoch oder nicht, wir machen Rouladen, wir machen Schnitzel, wir machen Königsberger Klopse. Das für einen guten Preis. Oder beziehungsweise für die Hilfe brauchen, umsonst. Ja,
genau.
Und, gleichzeitig gibt es dann eben die Aktion, dass man dafür spenden kann und das finden wir super. Also Kochen für Helden sollte man unterstützen.
Kochenfuerhelden.de und dann auf die Crowdfunding-Seite und dann richtig.
Ich finde das sogar so gut, wir werden in der Beschreibung von dem Podcast, werden wir auch dieses Link nochmal mit reinsetzen.
Und wir werden was spenden, also ich auf jeden Fall.
Ich auch,
ja, was
ich spende auch.
Okay.
Auch
was. Ich spende auch was, okay.
Genau. Ne? Dein ehemaliger Ausbilder hat da auch so eine...
Im Wildeshausen, genau. Der Frank Stauger.
Genau, grüß dich mal schön durchs Mikrofon von mir.
Ja, lieber Frank, liebe Grüße vom Ralf. Hey,
du bist so nett. Super. Genau, und jetzt, wie heißt deine Aktion?
Das hat er, glaube ich, gar nicht tituliert, die Aktion.
Ja, ne? Das ist eine lokale Aktion, wo er mit allen zusammen, mit dem Bäcker und so weiter.
Genau, aus dem Amtshaus in Wildeshausen, da kocht er auch für die Leute und gibt Essen raus und ja.
Wildeshausen ist doch auch da, wo die Sarah Connor herkommt.
Oder? Nee, die kommt aus Delmenhorst.
Ach, die kommt
aus Delmenhorst. Das ist danach.
Ich dachte, sie käme aus Wildeshausen.
Das ist alles Richtung meiner Heimat. Ich komme ja aus Achim bei Bremen und er hat mich damals zum Koch ausgebildet.
Das hat er gut gemacht. Ich sag ihm selber, Dankeschön. Vielen Dank, dass du Sebastian zum Koch ausgebildet hast. Es hätte viel schlimmer kommen können.
Das stimmt.
Ja, jetzt ist aber die Frage, was hat uns die letzte Woche so besonders beeindruckt, also positiv beeindruckt, weil es gibt ja in jeder Krise gibt es immer irgendwas, wo man sagt, das ist jetzt mega scheiße, aber es gibt auch Sachen, die erstaunen einen. Also Ralf, was hat dich beeindruckt?
Ja, Sam, also Pekunier hat mich beeindruckt, dass tatsächlich unsere Hausbank auf uns zugekommen ist und gesagt hat, jetzt zeigen wir euch mal, wie das geht. Also, weil ich hatte im letzten Podcast gesagt, da sind die Gastronomen wahnsinnig hilflos, wenn es um solche Sachen wie Antragstellung zur Förderung oder für eine Kreditbürgschaft oder geht. dass da tatsächlich doch eine gewisse Agilität losgetreten wurde. Man kriegt sehr viele E-Mails, wo Leitfäden drin sind, wie man es machen muss. Und die Banken werden auch angehalten, ihren Kunden quasi Schützenhilfe zu geben. Es war doch viel einfacher, als ich gedacht habe. Und es ist nicht so, die Früchte hängen nicht so hoch, dass man sie nicht erreichen kann. Das ist die eine Sache, die mich also so ein bisschen beruhigt hat. Gerade was für mich ist ja auch wichtig, dass die Gastronomen die Zeit gut überstehen. Ne? Die andere Sache ist eben auch, dass die Aktionen, die jetzt mehr oder weniger, es ist ja eine Charity-Aktion, auch wenn man jetzt nicht um Behinderte hilft, sondern wenn man nur einfach überarbeitete Helden unterstützt. Ich finde sowas ganz, ganz toll, dass sowas initiiert wird und wie gesagt, förderungswürdig ohne Ende.
Also Sebastian, was so das Ereignis, wo du sagst, das war deins letzte Woche?
Also ich glaube, das hat sich so aus mehreren zusammengetan. Ne? Man kann mal sehen, was für eine Agilität auf einmal auf den Social-Media-Kanälen zu sehen ist. Das ist ja schon sehr, sehr unterhaltsam.
Ja.
Dass auch die Medienwelt sich da Alternativen überlegt und auch schnell reagiert hat. Also Sendung ohne oder Live-Shows ohne Publikum zu machen und auch den Mut dazu zu haben und da gewisse Dinge trotz dieser Situation das so durchzuziehen, finde ich gut, dass man die Leute auch unterhält. Nicht jeder sagt, ich bin Kreativität, ich habe keinen Garten. Es gibt ja Leute, die in ganz anderen Lebenssituationen vielleicht in Quarantäne zu Hause sind, gar nicht raus dürfen und. Dass die Leute trotzdem unterhalten werden, das freut mich. Dass viele Leute an einem Strang ziehen. Dass die Leute auch in so einer Krise, man merkt das auch, wie zusammengerückt die Leute sind. Ne? Also das merke ich aus dem näheren Umfeld. Auch ne, der eine hilft dem mit dem, der andere hilft dem mit dem. Diese Besinnung. Das ist zwar schlimm genug und wir sehen, wie viele Menschen darunter leiden und auch viele Menschen, die jetzt auch bis dato schon gestorben sind, was wirklich traurig ist. Aber andererseits, die vielleicht einen Anstoß des Denkens gebracht hat für Nächstenliebe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist meine persönliche Religion. Ich partizipiere die Nächstenliebe und das finde ich ganz wichtig. Also ich gebe immer gerne und freue mich auch immer, wenn zu einer Aussage eine Tat steht, da bemesse ich die Menschen immer, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und das ist in dieser Zeit sehr, sehr intensiv geworden.
Da darf ich noch einen sagen. Pass auf. Ich hatte früher immer so ein bisschen diese Ausbildung oder diese mentale Ausbildung, dass in dem Moment, wo es Leuten dreckig geht, Krisen, Kriege und so weiter, dass sie sich wieder zurückverwandeln in Wölfe, dass also die Stärkeren die Macht übernehmen und plündern und die Schwächeren unterdrücken und sowas. Und in den letzten Tagen verwarte ich eigentlich auf solche Nachrichten. Aber sie kommen nicht. Es kommen keine Nachrichten, dass irgendwelche Leute anfangen zu plündern. Noch nicht mal in New York wird geplündert. Da wird immer geplündert, auch wenn keine Krise ist. Aber noch nicht mal da wird jetzt geplündert. Und genau das Gegenteil passiert.
Genau.
Die Menschen verwandeln sich in Gutes. Die haben plötzlich helfen die ihren Nachbarn und bieten sich an. Und die viel zitierte Kassiererin an der Kasse schiebt Überstunden und Überstunden, 6 Tage die Woche, 12-14 Stunden und zwischendurch noch Regale auffüllen und. Und man merkt dann doch, dass sich in der Krise oder in der Not die Menschen vielleicht nicht in Wölfe verwandeln.
Nein.
Vielleicht verwandeln sie sich in Engel. Wer weiß, ich habe noch keinen Engel gesehen, aber fühlt sich irgendwie so
an. Ich habe viele positive, auch kriege ich ja von Fans immer viel zu Zuschriften. Und ich finde schon, und das ist so eine Energie, so eine positive Energie, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil das so meine Mentalitätssprache ist, die ich gerne selber immer partizipiere oder praktiziere. Und schade, dass man für so ein Umkehrdenken so eine böse Situation benötigt.
Aber vielleicht ist es auch was, wo wir jetzt wirklich draus lernen können. Also jetzt nicht nur in dem, wie wir die Krise nutzen, dass wir vielleicht zur Abwechslung mal nett zueinander sind, sondern dass auch man versucht, das, was man vielleicht in der Vergangenheit nicht so richtig gemacht hat, sprich eben Organisation im eigenen Laden und, wo keine Zeit dafür war, eben das aufzuholen. Aber natürlich auch die Augen offen zu halten. Und ich komme nochmal zurück zu dieses Kochen für Helden ist für mich so eine tolle Aktion, weil sich da keiner zu fein ist, egal ob er Sterne hat oder nicht. Das hat mich auch von dem Feedback auf Social Media wirklich so ein bisschen gerührt. Was mich ein bisschen ärgert, muss ich aber auch sagen, sind die vielen Mails, die ich kriege, und ich kriege verdammt viele Mails, wo mir irgendwelche Firmen, mit denen ich vor 400 Jahren mal zu tun hatte, wo mir der CEO schreibt, dass er auch weiterhin mehr Produkte verkauft und dies und das, aber in einem Ton, als ob jetzt eigentlich schon die Zombie-Apokalypse vor der Tür steht, wo ich mich frage, ist das Marketing, was soll ich damit, was passiert damit? Und das ist ein schönes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ich finde, wenn man jetzt eine Botschaft hat, muss man eine frohe Botschaft haben und muss auch sich bewegen, um eine frohe Botschaft zu entwickeln und nicht einfach nur zu sagen, wir liefern weiter, bitte, bitte komm doch oder Ähnliches. Und ich glaube, genau das Thema nach vorne bringen und die Menschheit so ein bisschen besser machen vielleicht. Ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz.
Ja, ein super, super Ansatz ist das, ein super Ansatz. Und ich würde fast sagen, wenn wir heute nicht den richtigen Impuls gesetzt haben, wenn wir heute nicht gesetzt haben und wenn wir heute nicht Mut gemacht haben und wenn wir heute nicht jedem Gastronomen ein bisschen wachgerüttelt haben, dann verstehe ich es jetzt auch nicht mehr.
Nein. Und ich denke mal, wir beide sind Personen, uns kann man erreichen. Man kann mich auch gerne auf alle Kanäle anschreiben. Also ich stehe auch gerne mit Rat und Tat beiseite. In der Kooperation mit Ralf Boos, das heißt, wenn irgendeiner da auch irgendwie eine spezielle Frage hat für ein paar kreative Ideen, die 5 Minuten nehmen wir uns gerne Zeit.
Das könnt ihr auch, und zwar, wenn ihr Interesse habt, Kontakt aufzunehmen oder auch Feedback zu geben oder uns zu beschimpfen, zu loben oder Ähnliches, das könnt ihr. Und zwar haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die nennt sich gspboosfood.de. Ich buchstabiere nochmal.
Und Ad dazwischen.
Ach, das Ad, da mach du doch nochmal, du kannst das viel besser.
GSB.
Nee, P.
Habe ich doch gesagt.
Nein, du hast B gesagt. Hack
nicht auf meinem Sprachfehler.
Jetzt merken wir gerade den Altersunterschied.
@boosfood.de. Das hat man jetzt nicht gehört, weil der Sebastian dazwischen gequatscht hat.
Der hat das von Altersunterschied gesagt.
Ja, ich weiß. Ich bin 20 Jahre älter als Sebastian, mindestens. Ich unterstreiche das nochmal. Also GSP. Gastro Survival Passionist. Und dann @boosfood.de. gsp@boosfood.de. Wir freuen uns auf jede Mail.
So, und dieses Feedback ist sogar dringend benötigt, weil wir wollen natürlich noch mehr Leute vors Mikrofon holen. Wir wollen noch mit vielen Leuten sprechen. Sebastian, dass du heute hergekommen bist, das freut mich persönlich sehr, weil
Dankeschön.
Dich kennenzulernen ist schon mal eine kleine Ehre für mich.
Danke.
Ich habe ja von dir gelernt, wie man Hähnchenschnitzel aufpumpt und ähnliche Themen. Und das sind so meine kleinen Lifehacks, die mir auch weiterhelfen. Und insofern danke, dass du heute hier bei uns warst. Und Leute, Feedback, Feedback, Feedback. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche.
Tschö.
Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder. Ehrenwort, spätestens nächste Woche.